Grüß Gott, liebe Hörer, ich bin Reinhard Meyer, Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche Westminster-Bekenntnisses in Rankweil. Ich sende den Gottesdienst aus, wie es alle tun, und lade Sie ein, mit mir Gottesdienst zu feiern. Die Eröffnung. Ich eröffne den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann zu Beginn wollen wir unser Gewissen erforschen, denn Gott sagt in 1. Petrus 1, 15: Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Leben. Was heißt das? Dazu sage ich die Gebote, die Gott gegeben hat. Und da ich heute über das letzte Kapitel des Hohelieds von Salomo predige, und darin geht es um die Liebe. Ja, hören wir, was die Gebote zur Liebe sagen. Das erste Gebot ist kein Gebot, sondern eine Zusage. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Das ist Evangelium. Und wenn er der Erlöser ist, dann sorgt er auch für alles, was wir brauchen. Egal in welchem Bereich. Jetzt kommt das Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, warum? Wenn Gott erlöst, das aus Liebe tut, die wir an für sich nicht verdient haben, dann ist die Reaktion, dass wir ihn lieben und ihm nicht aus der Schule laufen, nicht zu anderen Göttern abweichen, uns nicht welche machen. Und das ist das zweite Gebot. Das sagt, du sollst dir kein Bild von mir machen und es verehren. Was meint Gott damit? Ja, das ist selbstverständlich. Wir können uns an für sich kein Bild von ihm machen. Weder in Gedanken noch tatsächliche Bilder oder Statuen und sie dann als Gott verehren oder an seiner Stelle verehren. Das funktioniert nicht und Gott verbietet das. Die, die ihn lieben, die lieben ihn so. Sie stellen sich ihn vor und wie sie sich ihn vorstellen, ja, das sagt auch Gott, denn er stellt sich an für sich in seinem Wort selbst vor. Und er sagt auch, wie er verehrt werden will. Drittes Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Nein, im Gegenteil, wir sollen ihm danken für die Erlösung, für die Fürsorge, ihn ehren mit seinem Namen. Und wir sollen diesen Namen nicht zu uns herunterziehen und ihn missbrauchen durch Fluchen oder durch leichtfertiges Reden und seinen Namen leichtfertig aussprechen. Viertes Gebot. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. Diesen einen Tag im Alten Testament, der Samstag für die jüdische Kirche, im Neuen Testament der Sonntag für die christliche Kirche. Denn an diesem Tag ist der Herr Jesus Christus auferstanden und in die Versammlung seiner Jünger gekommen. Und der siebte Tag ist tatsächlich im Alten und im Neuen Testament ein Versammlungsgebot. Das steht in 3. Mose 23, aber auch in Hebräer 10, 25 im Neuen Testament. Gott versammelt die Seinen um sich und er spricht zu ihnen, er baut sie auf durch sein Wort, korrigiert sie allerdings auch, er tut ihnen gut, er dient ihnen sogar durch sein Wort. Und sie, die die ihn lieben, ja, die antworten ihm richtig und gut durch ihre Lieder, durch ihre Gebete und dann natürlich auch durch die Hingabe ihres Lebens an ihn. Fünftes Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht. Israel im Land und uns im Leben. Wenn die Kinder ihre Eltern ehren, auch die Mutter. Gerade die Mutter, denn das tun sie nicht so sehr wie den Vater. Ja, dann verspricht Gott, dass es ihnen gut geht. Im Nachsatz des zweiten Gebots hat er versprochen, wenn die Eltern ihn recht ehren, dann wird er Segen geben auch auf die Kinder. Sie werden gesegnet durch das Vorbild ihrer Eltern und die Eltern haben an für sich den Auftrag, durch ihr Vorbild, durch ihre Fürsorge, durch ihren Glauben, die Kinder zu Gott hinzuerziehen. Gut. Sechstes Gebot, du sollst nicht töten. Nein, das tun die, die ihn lieben, nicht. Und wenn der Herr Jesus im Neuen Testament sagt, dass wer ein Schimpfwort über andere sagt, würdig ist für die Hölle und für das höllische Feuer, dann heißt das, dass die sein Schimpfworte nicht gebrauchen, die anderen nicht runtermachen, sie nicht benachteiligen im Leben, sie nicht schlecht machen. Im Gegenteil, dieses Gebot oder dieses Verbot ist ein Gebot zur Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Siebtes Gebot ist, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist nicht einfach in unserer Gesellschaft und es war noch nie einfach. Der Bund, den Gott gegeben hat zwischen Mann und Frau, da ist der laut Malachi 2 selbst der Trauzeuge. Und der Herr Jesus ist an für sich der Helfer in diesem Bund. Ja, nicht einbrechen in eine andere Ehe, nicht ausbrechen aus der eigenen. Und es ist dann für sich auch, das ist für die Kinder und alle gesagt, es ist ein Gebot zur Heiligung. Keine Unzucht, weder in Gedanken, im Kopf, in Bildern, noch in der Tat. Das ist von Gott gewollt. Und es ist gut so. Achtes Gebot ist, du sollst nicht stehlen. Weder deinen Nächsten etwas betrügen oder hinten anstellen, noch den Staat, das heißt die Gesellschaft, die Steuern, das ist da angesprochen, und auch nicht Gott selbst, das heißt seine Kirche. Sie alle sollen ihren gerechten Teil bekommen und man soll da nichts unterschlagen und auch nichts zurückhalten, wie der Herr Jesus einmal im Evangelium sagt. Neuntes Gebot ist, du sollst nicht lügen. Das heißt wörtlich, du sollst kein falsches Zeugnis über deinen Nächsten sagen. Und wenn du es gesagt hast und das kommt vor, dass man etwas sagt, was dann nicht stimmt, ja, das ist schlimm, aber es gibt einen Ausweg. Bitte den Nächsten, über den du etwas gesagt hast, um Vergebung. Und tu das in dem Rahmen, in dem du etwas Falsches über ihn gesagt hast. Und du hast auch Gott, um Vergebung zu bitten, damit die Sache auch vor ihm bereinigt wird. Zehntes Gebot ist, du sollst nicht begehren nach irgendetwas, was dein Nächster hat. Und dieses Begehren, das ist etwas, was wir alle haben. Da gibt es etwas Besseres und schon begehren wir, wenn es nur die Kirschen in Nachbarsgarten sind. Wir haben Mängel und wir sollen mit diesen Mängeln auch recht umgehen. Wir sollen zu Gott kommen mit unseren Mängeln und er verspricht, die Mängel auszugleichen. Er tut das als der Erlöser, als Gott. Das hat er in diesem Bund, den die Gebote einfach sind, Und sie sind für die Juden wie der Ehevertrag zwischen dem Erlöser und der Gemeinde. Ja, das tut er. Dafür steht er mit seinem Wort. So, das sind die 10 Gebote und sie sind gegeben für an für sich für die Erlösten. Natürlich auch für die Welt, und Gott hält die Welt durch die 10 Gebote zusammen, so dass sie nicht im Chaos versinkt, aber speziell für die Gemeinde, speziell für die Erlösten, speziell für seine Braut. Und tun wir das? Erfüllen wir das alles? Nein. Warum lässt Gott diese Gebote trotzdem gelten und fordert sie auch ein? Erstens, um uns zu zeigen, wie wir sind. Er zeigt uns damit unsere Sünde, unsere Mängel, auch unsere Übertretungen. Das ist deprimierend. Aber Gott ist nicht deprimierend, sondern er weist uns mit diesen 10 Geboten zu dem, der sie vollkommen erfüllt hat. Das ist der Herr Jesus Christus. Galater 3,24 sagt, diese Gebote oder dieses Gesetz von Gott ist ein Pädagoge auf Jesus Christus hin. Er hat sie erfüllt. Und er hat sie auch erfüllt für die Seinen, für seine Braut, für seine Gemeinde. Und das ist gut. Was diese Gebote natürlich dann auch sagen, und Heiligung ist Reinigung, das ist das im Prinzip auch dasselbe Wort, wir sollen uns reinigen, indem wir auch jetzt im Stillen ihm unsere Sünden bekennen und dann wie in einem Eheversprechen ihm geloben, dass wir sie nicht mehr tun wollen. Wir werden kurz still und ich schließe dann ab mit meinem Gebet um Vergebung. Allmächtiger Gott und lieber Vater im Himmel, du bist unser lieber Vater und sorgst in allem für uns, in allem, was wir brauchen, durch deinen Sohn, Jesus Christus. Und wir bitten dich, vergib uns unsere Sünde und erneuere uns, bau uns auf, regenerier uns, entlaste dabei unsere Seele und unser Gewissen und schaff dir, was dir gefällt, was gut ist für uns und für unsere Nächsten. Wir befehlen uns dir an mit den Sünden. Nimm sie weg. Leg sie auf deinen Sohn. Dir zur Ehre, uns zum Guten. Amen. Ich komme jetzt zum Hohelied, das ist von Salomo, und heute ist die letzte Strophe dran. Und worum geht es in diesem Lied von Salomo? Es ist das Lied der Lieder, wie es wörtlich heißt, und es geht um das Höchste, das es gibt, um die Liebe. Jedenfalls 1. Korinther 13, das sehr oft Anklang nimmt an diesem Lied im Alten Testament, sagt, dass die Liebe das Größte ist. Aber es gibt auch Probleme. Das erste Problem in diesem Lied, es geht da vordergründig um die Liebe zwischen Salomo und seiner Auserwählten. Aber Salomo hatte viele Auserwählte und seine heidnischen Königinnen haben sein Herz nicht nur für sich, sondern auch für ihre schrecklichen Götter gewonnen, wie es der König 11,4 sagt. Zweites Problem. Liebe hat hier in diesem Lied drei unterschiedliche Namen und Arten. Da ist die selbstlose Liebe, zu der wir und Salomo an und für sich nicht fähig sind. Da ist die behütende Liebe, wo wir Grenzen haben und auch Salomo seine Grenzen hatte. Und es ist die freundschaftliche Liebe, die nicht auf sich selbst schaut. Alle drei finden wir weder bei Salomo noch bei uns vollkommen. Wir finden sie bei dem, der wirklich selbstlos ist, der die Macht und den Willen hat zu behüten und dessen Freundschaft einfach unverbrüchlich ist. Wir finden sie bei dem Herrn Jesus Christus, für den Salomo in diesem Lied ein schwaches Vorbild ist. Das Hohelied besingt, und das müssen wir im Hinterkopf und im Herzen behalten, die Liebe von Jesus Christus zu seiner Gemeinde, die seine Braut ist. Das dritte Problem ist die Liebe der Gemeinde zu ihm. Die Popgruppe ABBA sang Love isn't easy, Liebe ist nicht einfach. Ja, die ist nicht einfach für die Braut. Ich habe drei Punkte zum Abschluss des Hohelieds. Erstens, sie sehnt sich nach mehr von ihm. Zweitens, sie richtet sich mehr nach ihm. Drittens, sie will mehr Geschwister. Erster Punkt. Sie sehnt sich nach mehr von ihm. Ich lese die Strophen, die Verse 1 bis 3. Da sagt sie, ach, dass du mit mir wärst wie ein Bruder, der die Brüste meiner Mutter sog. Dann dürfte ich dich doch küssen, wenn ich dich draußen träfe, ohne dass man mich deshalb verachtete. Ich wollte dich führen, ins Haus meiner Mutter führen. Du würdest mich lehren. Ich würde dich mit Würzwein tränken, mit meinem Granatapfelmust. Seine Linke sei unter meinem Haupt und seine Rechte umfange mich. Da brachte ein Fernsehsender einen Bericht über eine christliche Großveranstaltung und drei Teilnehmer wurden interviewt. Eine Frau redete sehr, sehr leidenschaftlich von Jesus. Und die zwei Männer waren auch so richtig von Jesus begeistert. Die Moderatorin war es nicht. Und es gab da Zuseherreaktionen, die wurden im Bildschirm unten eingeblendet. Und da standen solche Sachen wie, das sind Fanatiker, Fundamentalisten und Jesus-Freaks, Jesus-Freaks. Ein Freak ist, wer es übertreibt. Und warum berichte ich das? Ja, Israel damals war ähnlich gläubig wie Österreich heute. Man hatte Gott im Mund, wie bei uns, so mit dem Grüß Gott oder dem Gott sei Dank. Aber, naja. Ein Bekannter von mir sagte, Gott sei Dank, ich bin ein Atheist. Und das trifft es. Natürlich gab es damals auch solche Leute. Sie hatten Gott im Mund, aber waren an für sich Atheisten. Es gab natürlich auch mehr Religiöse, genauso wie es in Österreich mehr Gläubige gibt. Und noch etwas gab es. Es gab die Braut. Die Brautgemeinde, die an den kommenden Messias glaubte. Sie waren ein Vorbild, das aber Anstoß erregte. Ähnlich wie diese interviewten Leute in der Fernsehsendung. Die Braut hier wünscht sich, dass sie öffentlich und im Haus ihrer Mutter keinen Anstoß erregt. Bräute lebten bis zur Ehe im Vaterhaus. Das Mutterhaus ist an für sich hier die Kirche. Sie will mit ihrer Liebe zu ihm keinen Anstoß erregen. Dass er sie da lehren würde und liebevoll umfangen würde, das ist in manchen Kirchen auch ein Problem, wenn er nicht gelehrt wird. Das Umfangen, ja. Aber die Lehre ist weniger da. Sie will von ihm etwas Besonderes. Und sie will ihm etwas Besonderes geben. Granatapfelsaft, Würzwein. Das zeigt ihre Liebe und ihre Dankbarkeit. Und wie sie ihre Liebe zeigt, kann eben auch ein Problem sein. Im Fernsehbericht vorhin wurden die Jesusliebenden bestenfalls als hysterisch bezeichnet. Man kann mit der Art der Liebesbezeugung anstoßen, nicht nur in der Welt, sondern auch bei Geschwistern. Es ist niemand perfekt und die zur Braut gehören, sollten aber ihr Herz am richtigen Fleck haben, bei ihrem Herrn und Erlöser. Ihr Wunsch, dass er sie lehrt und sie auf ihn hören will, zeigt, dass sie ihr Herz bei ihm hat. Sie will auf ihn hören. Im Evangelium ist der Herr Jesus mit seinen Jüngern oft zu Gast im Haus von Martha, Maria und Lazarus. Martha hat ihnen eifrig gedient und will, dass er ihrer Schwester sagt, dass sie auch was tun soll. Er sagt aber, dass Maria das Bessere wählt, wenn sie, wie die Jünger, auf seine Lehre hört. Also seinen Namen auf den Lippen haben, ihm irgendwas vorsetzen, womit er dann zufrieden sein soll, das zeigt nicht, dass man ihn im Herzen hat. Die Braut hier sehnt sich nach ihrem Bräutigam. Ihre Sehnsucht wird allerdings bis zur Hochzeit, die laut Offenbarung 19 ist, wenn der Herr wiederkommt, auch jetzt schon etwas gestillt. Sie bleibt laut Apostelgeschichte 2,42 treu in seiner Lehre, in der Gemeinschaft ihrer Geschwister, die jetzt durch die Corona-Krise eingeschränkt ist. Sie bleibt treu beim Abendmahl, dem Siegel des Liebesbundes, ist jetzt auch eingeschränkt, und dem Gebet, ihrer guten Reaktion, das ist nicht eingeschränkt. Und da verspricht er, dass er da in ihrer Mitte ist, Matthäus 18,20. Da ist sie mit ihm vereinigt, sagt er in Hebräer 10,25. Ja, wie gesagt, durch die Corona-Krise ist Gemeinschaft und Abendmahl jetzt nicht sein Wort, Ehe und Beten, aber ist. Zweiter Punkt. Sie richtet sich mehr nach ihm. Sie sagt in Vers 4 und 5, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe nicht reizt und weckt, bis es ihm gefällt. Und fragt, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten? Also erstens, in diesem Lied beschwört sie dreimal, die Liebe nicht zu reizen und zu erwecken. Beim ersten Mal sollen Bewährte im Glauben Junggläubige nicht überfordern. Beim zweiten Mal soll die Liebe zum Herrn nicht mit problematischen Mitteln wie Erotik, Versprechen, dass man körperlich geheilt und reich wird, gefördert werden. Hier beim dritten Mal ist Liebe nicht reizen und erwecken von dem bestimmt, was die Töchter Jerusalems sehen. Sie sehen, wie eine aus der Wüste kommt, gestützt auf ihren Geliebten. Und? Wer ist die eine? Ja, es ist A, die Gemeinde Israel, die der Herr aus Ägypten erlöst hat, mit der er den Liebesbund der 10 Gebote und der Versöhnung im Zelt der Begegnung oder der Stiftshütte eingegangen ist. Und die eine, also war das wirklich die eine? Denn die meisten haben seine Gebote missachtet und seine Gnade missbraucht. Und sie kamen nicht ins gelobte Land. Er hat sie geführt, versorgt, gelehrt. Seine linke Hand war praktisch unter ihrem Haupt. Seine rechte hat sie umfangen, wie Vers 3 sagt. Das Manna haben sie undankbar angenommen. Seiner Weisung haben sie widerstanden. Er war gütig, gnädig und geduldig. Aber das haben ihm nur wenige wirklich gedankt. Sie starben in der Wüste, aber, und jetzt kommt die eine, die Gläubigen, ihre Kinder und auch die Kinder der verstorbenen Ungläubigen kamen gestützt auf ihren Geliebten ins Land. Der sie hineinbrachte, war Josua, Ben Nun, also Ben heißt Sohn und Nun war sein Familienname. Jetzt Josua und Jesus ist ein und derselbe Name, der eine hebräisch und der andere griechisch ausgesprochen. Nun heißt Fisch. Und der Fisch wurde zum Akronym für verfolgte Christen im Neuen Testament. Ein Akronym ist die Zusammensetzung der Anfangsbuchstaben von Worten. BMW etwa ist das Akronym für bayerische Motorenwerke. Oder wie fromme BMW-Fahrer sagen, für bet mal wieder. Die griechischen Anfangsbuchstaben für Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter, ergab das Wort Fisch. Und es wurde dorthin gezeichnet, wo die Menschen an ihn glaubten. Auf den einen gestützt kam die eine aus der Wüste ins gelobte Land, auf den Herrn Jesus gestützt kamen die Menschen in seine Gemeinde und letztendlich in den Himmel. Und diese eine ist die Seine und sie kann sich vierfach auf ihn stützen. Erstens, weil er Gottes Gebote auch für sie erfüllt hat. Zweitens, weil er auch ihre Schulden bei Gott übernommen hat als Braut und für sie in Gottes Gericht gegangen ist, als der, der sie liebt. Drittens, weil er auch für sie auferstanden ist, um ihre täglichen Schulden auf sich zu nehmen, weil er mit dir verbunden ist, weil er sie durch sein Wort leitet, entfaltet und behütet, weil er sie liebt. In Vers 5 sagt er, unter dem Apfelbaum weck dich dich auf, dort liegt deine Mutter wehen für dich, die dich gebar. Also laut Strophe 2 und ist Christus der Apfelbaum, ein Bild dafür. Aber sie ist hier unter ihm. Und Kirche heißt wörtlich an für sich. Des Herrn gehört dem Herrn. Sie ist sein, aber sie ist nicht auf gleicher Höhe mit ihm. Nie haben die Apostel und Jünger Jesus auch nur mit Jesus angesprochen. Auch beim Beten nicht. Immer haben sie ihn mit Titel angesprochen und sich so unter ihn gestellt. Sie waren immer unter ihm, auch als er sie Freunde nannte. Kein Jesus hilf oder Jesus du bist und so weiter. Sie haben sich bei seiner Lehre und ihrem Gebet unter ihn gestellt. Da steht, ihre Mutter hat unter dem Apfelbaum ihre Wehen gehabt. Die Kirche, in der er ist, in der sein Wort wirkt, das ist die Glaubensmutter. Galater 4,19 schreibt der Apostel, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also bis Christus treu sind, da kann man manchmal lange Schmerzen haben und das kann einem viele Sorgen bereiten. Der Kirche. Und den, die sie zum Glauben geführt haben. In 2. Korinther 11, 28 stürmt die Sorge um die Gemeinden täglich auf den Apostel ein. Ja, natürlich, er wirft seine Sorgen im Gebet auf dem Herrn, wie der es auch befohlen hat. Aber Sorgen sind hartnäckig und fallen so oft über einen her, dass man oft beten muss und sie ihm zurückwerfen muss. In Vers 6 sagt sie, setz mich wie ein Siegel auf dein Herz und deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod. Der alttestamentliche Hohepriester trug die Namen der 12 Stämme auf Halbedelstein eingraviert, in Gold eingefasst, am Herzen und auf seinen Schultern. Schön, aber auch eine Last wie 2. Mose 28, 11 sagt, denn er sollte für sie beten. Und in Johannes 17, dem hohepriesterlichen Gebet, bittet der Herr Jesus ständig für die Seine. Im Abendmahl besiegelt und versichert er ihr sogar, dass sie an ihm und all seinen Gaben teilhat. Er ermutigt sie dabei auch, dem Bund mit ihm treu zu bleiben. Versicherung und Ermutigung. Liebe ist stark wie der Tod. Ihr Bräutigam ist für sie in den Tod gegangen. Lohn und Folge von Sünde ist der Tod. Er hatte aber keine. Also konnte der Tod ihn auch nicht festhalten. Er ist auferstanden und erweckt immer noch seine Auserwählte aus ihrem Tod in der Sünde, wie Epheser 2,4 sagt. Und die er auferweckt und in seine Brautgemeinde einfügt, ja, die kann sich vollkommen auf seine dreifache Liebe abstützen und sie lernen. Die selbstlose, die fürsorgliche und die freundschaftliche. Umso mehr, wenn sie sagt, Eifersucht unbezwinglich wie das Grab. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Was heißt das? Unterschwellig ist die Welt eifersüchtig auf die Braut, denn sie hat ihn nicht und damit auch seine Weisung nicht und seine Hilfe nicht, keine Vergebung und keine selbstlose Fürsorge und keine selbstlose Liebe. Sie hat ja nicht einmal einen Sinn. Sie mag es gut haben, die Welt, aber sie hat nur den Diabolos, den Durcheinanderwerfer. Die unterschwellige Eifersucht der Welt, auch der Religiösen, machen es der Braut nicht einfach. Bist du eins mit ihm, gibt's Ärger mit denen, die es nicht sind. Ähnlich wie ihn auch der Bräutigam hatte. Sie sagt, wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn doch nur verachten. Da weist sie prophetisch auf ihn. Laut Philipper 2 hat der Herr Jesus die Herrlichkeit im Himmel bei seinem Vater und Gott gleich zu sein verlassen, aufgegeben, ist zum Verachteten, Gekreuzigten geworden. Warum? Um sie zu retten, um sie zu erlösen. 1. Korinther 13 weist auf diese seine Liebe. Und regt die Seine an, nach dieser Liebe zu streben. Ich komme zum dritten Punkt und lese die Verse 8 bis 10. Sie sagt, wir haben eine kleine Schwester, die noch keine Brüste hat. Was tun wir mit der kleinen Schwester am Tag, da man um sie wirbt? Oder wörtlich, wo sein Wort an sie geht. Ist sie eine Mauer, so bauen wir eine silberne Zinne drauf. Ist sie aber eine Tür, so verschließen wir sie mit einem Zedernbrett. Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden gefunden hat. Was tun mit der kleinen Schwester? Ja, das fragten sich die christlich-jüdische Kirche auch, als Nichtjuden zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kamen. Das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 bestätigt dann, dass diese damals kleine Schwester aus Heiden die alttestamentlichen Reinigungs- und Speisegesetze nicht halten musste, da die ja nur auf den nun gekommenen Christus hingewiesen haben. Und die Juden waren durch die Mauern des Gesetzes beschützt oder durch die Mauern der Gebote beschützt, aber auch von den Heiden abgetrennt. Epheser 2,14 sagt, der Herr Jesus ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Scheidewand abgebrochen. Sie fragt dann, gegen Ende des Liedes, oder sie sagt es, Salomo hatte einen Weinberg bei Baal Hamon. Er übergab den Weinberg den Hütern. Jeder sollte 1000 Silberlinge bringen. Mein eigener Weinberg liegt vor mir. Die 1000 gehören dir, o Salomo, und die 200 den Hütern seiner Frucht. Wie anfangs gesagt, ist Salomo ein Abbild auf Jesus Christus hin. Der Weinberg ist seine Brautgemeinde, sagt Jesaja 5, 1 und andere Stellen. Salomo will von seinen Hütern 1000 Silberlinge. Sie gibt ihm ihren Weinberg und den Hütern 200. Warum 200? Für die Gemeinde ist nur der Zehnte bestimmt. Antwort: Den Einzehnten bekam im Alten Testament die Gemeinde, den anderen Zehnten bekam der Staat. Ich komme zum krönenden Schluss des Liedes. Da sagt sie: Du wohnst in den Gärten, die Gefährten lauschen deiner Stimme. Lass mich sie hören. Eile, mein Geliebter, sei der Gazelle gleich oder dem jungen Hirsch auf den Balsambergen. In den Gärten, wieder ein Bild für die Gemeinden, und er hat viele davon, da wohnen beide, Braut und Bräutigam. Das sagt uns Matthäus 18,20 und Hebräer 10,25. Auf seine Stimme hören ist Privileg und Pflicht der Braut. Ihr unverdientes Privileg ist, dass er auch auf ihre Stimme hört, auch in Zeiten der Corona-Krise. Ja, was will sie? Sprich und eile, Geliebte. Ja, bitte tu das. Amen. Lass mich beten. Und ich bete so wie die Braut, die Gemeinde in Offenbarung 22, dem letzten Kapitel in der Bibel, betet. Der Geist und die Braut, sie sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und tu das bitte, Herr Jesus, und komm und erlöse und segne deine Gemeinde. Und auch wenn diese Krise zurzeit herrscht, du bist größer, du bist besorgter. Wenn wir Sorgen haben bezüglich der Krise, wenn wir Sorgen haben da und dort, du übernimmst die Sorge und du sorgst für uns. Wir bitten dich, dass du deine Gemeinde baust. Ja, komm, aber zuvor rette noch die, die wir lieben, aus ihrer Sünde in dein Reich. Dir zur Ehre, uns zum Guten. Amen. Damit verabschiede ich mich. Wir beten weiter und bis nächsten Sonntag.